Leute, dieser Podcast ist ein journalistischer Beitrag des Börsenkolumnisten Reinhard Rambach und auf gar keinen Fall eine individuelle Anlageberatung. Und außerdem ist das mein Papa. Viel Spaß beim Hören.
Ja, ich darf Sie recht herzlich begrüßen. Wir machen heute wieder Podcast. Es ist Samstag. Sie sehen, wir arbeiten gerne am Samstag trotzdem für Sie. Macht uns ja auch Spaß. Es ist nicht nur Arbeit, sondern auch die reine Freude, mit Ihnen zusammenzuarbeiten. Wir haben aber heute auch wieder total spannende Werte. Deswegen legen wir auch gleich los. Gleich zu Anfang verbunden den Hinweis, wir machen einen journalistischen Podcast und das ist keine individuelle Anlageberatung. So spannend das auch ist. So, 4 Käufe, 3 Käufe, 2 Verkäufe, alle von hoher Qualität, wie wir finden. Shareholder Value Beteiligungs AG, da hat die Verus Group Management AG für 405.000 Euro gekauft, 81 Euro zum Stück. Ist eine Menge, ne?
Das ist eine Menge, da kann ich auch gleich reinspringen. Wir müssen aber über Value reden, weil Shareholder Value Beteiligung ist hier Programm. Hinter der Verus AG steckt der Vorstand Dr. Helmut Fink, den man, glaube ich, auch gerade noch in Mannheim so kurz auf der Fondsmesse oder Fondskongress im Vorbeigehen sehen konnte. Aber eigentlich ist das Ganze nur ein kleines Beteiligungsvehikel. Hier geht es schon um Investitionen in deutsche Small- und Mid-Caps. Aber eigentlich, wer diese Value-Geschichte spielen will, investieren will, müsste eigentlich deren Fonds kaufen. Zum Beispiel den Frankfurter Aktienfonds für Stiftung. Aber dafür wollen wir ja auch nicht werben oder sonst irgendwie. Aber nur sei das mal genannt. Diese Shareholder-Beteiligung ist hier nur ein kleines Vehikel, auch mit einer kleinen Marktkapitalisierung von 55 Millionen und praktisch 0 Börsenumsatz. Also wenn man Value spielen will, dann nicht so. Aber lassen Sie uns mal kurz über Value reden. Denn das bedeutet ja grundsätzlich, dass man unterbewertete Aktien zum günstigen Preis kauft. Das ist nicht nur billig im Sinne von Buchwert, KBV, sondern hier geht es tatsächlich um Free Cashflow, Kapitalrenditen, Preissetzungsmacht, Reinvestitionsmöglichkeiten, sprich um Qualität. Oder um es mit Warren Buffett zu sagen, der ja Schüler von Benjamin Graham, dem Urvater des Value Investing ist: Ich kaufe lieber ein mittelmäßiges Unternehmen zu einem fantastischen Preis als ein fantastisches Unternehmen zu einem mittelmäßigen Preis. Denn dann habe ich ein asymmetrisches Erfolgsprofil. Ich habe eine begrenzte Downside, weil ich ja schon zu einem preiswerten Einstand reingekommen bin, habe aber ein sehr akzeptables, gutes Upside, ohne dass ich direkt Recht behalten muss, weil ich diese Sicherheitsmarge im Einkauf habe. Das ist Value Investing und so sollte man es auch machen und so machen es nach meiner Wahrnehmung und der Erfahrung der letzten 15 Jahre die Leute von Shareholder Value letztlich auch. Schöne Grüße an dieser Stelle für den kleinen Werbeblock. Das ist wirklich interessant, aber bitte nicht in der Shareholder Value Beteiligung, weil man die gar nicht de facto am Markt groß kaufen kann.
Okay, wunderbar. So. SAP. SAP hat der Sebastian Steinhäuser gekauft für 349.000 Euro, 173,96 Euro. Und da denkt natürlich jeder, das war am 29.01. Ja, SAP ist am Markt abgesperrt, der Junge kauft. Ja, hier, der Fall ist doch klar, oder?
Ja, der ist auch klar. Ich glaube, der Mann weiß wirklich, dass das ein bisschen übertrieben war, auch wenn natürlich hier zu Recht mal ein bisschen Luft aus dieser ganzen Tech- und KI-Geschichte rausgenommen wurde. Zum einen, Sebastian Steinhäuser ist CSSO, Chief Strategy and Operating Officer. Der sorgt dafür, also, dass die Strategie stimmt und der Laden läuft. Man muss wissen, dass es auch bei SAP ein Mitarbeiterbeteiligungsprogramm gilt. Keine harte Verpflichtung, aber das heißt Move SAP und in diesem Beteiligungsprogramm kaufen die Leute Aktien, gezwungen oder nicht. Nun gab es tatsächlich vorgestern den größten Tagesverlust aller Zeiten mit -16%, weil A, in diesem Quartalsbericht, der zuletzt kam, das Cloud-Wachstum enttäuscht hat und B, natürlich schon gerade so ein bisschen die KI- und Technologiestimmung umzuschlagen scheint im Sinne von, oh, das ist alles eine Blase. Auf dem Vorkongress in Mannheim habe ich 100-mal das Wort KI-Blase gehört. Ist es das wirklich? Solange die Wachstumsstory stimmt und die Bewertungen nicht überschießen aller 2000, ist es noch keine Blase. Und in dem Moment, wo jeder Angst hat vor einer Blase, Self-Fulfilling Prophecy, entsteht vielleicht auch gar keine, weil sich jeder bewusst ist, dass wir hoch sind und zum Beispiel durch solche Tage wie vorgestern auch mal auf natürliche Art und Weise ein bisschen Luft aus dem Ballon genommen wird. So, SAP, wir haben schon hundertmal drüber gesprochen, immer noch die Nummer 2 am deutschen Markt nach Marktkapitalisierung, nach Siemens übrigens, mit 200 Milliarden Marktkapitalisierung. Und es ist der einzige deutsche Tech-Champion, den wir hier haben. Und hier heißt nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa. Ich habe kaum irgendwelche Peers, also gleichwertige Konkurrenten gefunden. Es gibt vielleicht Dassault Systèmes in Frankreich, die haben aber einen anderen Schwerpunkt, eher normale Programmiersoftware. Da gibt es noch die kleine deutsche Software AG in Darmstadt. Die ist nicht wirklich ein Konkurrent, das weiß jeder. Aber es gibt keine Peers, eigentlich nur die US-Firma Oracle, den großen Datenbankanbieter. Aber das kann man auch nicht so richtig vergleichen. Sprich, SAP ist nicht nur die einzige, sondern vielleicht sogar auch einzigartig in Deutschland und Europa. Und deswegen sollten wir hier nicht einfach die Flinte ins Korn werfen, nur weil er mal an einem Tag minus 16 war und sagen, jetzt ist die Story vorbei. Das ist sie für mich noch lange nicht. Ich schaue mir die Ertragsschätzung an. Die sind sehr ordentlich. Die sind wirklich okay. Und ich würde tatsächlich dazu raten, hier nicht zu verkaufen, sondern vielleicht sogar den Kauf von dem Herrn Steinhäuser zu folgen.
Ja, zu kaufen. Ja, man muss ja schon manchmal reagiert die Börse auch völlig hysterisch oder völlig überzogen, weil dieses fragliche Cloud-Wachstum wurde um 1% verfehlt. Also die Prognose
wurde um 1% verfehlt. Ja, klar. Verfehlt. Aber das heißt nur, das wie hoch die Erwartungen sind. Das ist das Problem. Ja,
genau. Also dem Kauf eventuell sogar folgen, ist die Botschaft. Ist die eindeutige Botschaft. So, Mühlbauer, das schauen wir uns immer wieder mal an. Schon seit Jahren, auch hier, hat die Secura Vermögensverwaltungs GmbH für 495.000 Euro gekauft. Das ist auch eine Menge Geld. 39,60 Euro. Soll man dem denn folgen?
Eher nicht. Ich sage Ihnen auch warum. Nicht, also okay. A, hinter der Secura steckt der Josef Mühlbauer, also Familienbesitz. Der ist der Vorsitzende des Aufsichtsrates aktuell. Insofern kocht hier der Chef selber. Aber das Geschäftsmodell hat Probleme. Wir reden hier bei Mühlbauer von Smartcards, RFID, also elektronische Ausweise und so weiter. Das ist ein gutes Geschäft, aber seit Jahren mit Gewinnschwund und Margendruck versehen. Also ich glaube, die EBIT-Marge liegt nur noch bei 5%. Der Gewinn pro Aktie lag auch in 2024 nur bei gut 80 Cent. Das ist ein sehr hohes KGV von 48 für ein Geschäftsmodell, was irgendwie nicht so recht vom Fleck kommt. Auch das Allzeithoch Aktienkurs ist bereits vom Mai 23 mit rund 65 Euro und wir sind heute bei knapp 40. Das Ganze ist keine gute Mischung, wenn ich auch weiß, dass wir wenig Börsenumsatz haben bei Mühlbauer. Die Marktkapitalisierung ist zwar hoch mit 550 Millionen, aber es geht nicht viel um, sodass hier diese knapp 500.000 von der Secura, Josef Mühlbauer, schon sehr, sehr viel Geld ist und eigentlich ein starkes Signal, aber auch nur, ich sag mal, aus Marketingzwecken aus meiner Sicht, denn ich würde so rein von der Qualität und dem, was ich sehe an Zahlenkranz, dem Ganzen nicht folgen.
Okay. Klares Statement, also lieber nicht. So, kommen wir mal zu den Verkäufen und dazu OHB. Ich bin, OHB ist ein langer Fanartikel von mir. Ich habe die Aktie vor 20, 30 Jahren, also über 15 oder 20 Euro gekauft. Ich hatte ja auch einen Leser, Börsebes-Leser, der hat vor 4 Wochen eine Mail geschrieben, die Aktie wäre jetzt bei 200 Euro. Aber was er denn jetzt machen soll. Und dann habe ich ihn gefragt, zu welchem Kurs er die denn gekauft hat. Und er sagt, er will so 40, 50. Und dann habe ich gesagt, ja komm, also da an Gewinnmitnahmen ist wirklich noch keiner krank geworden. Geben Sie mal. Ne? Jetzt ist der Kurs aber bei
300
gewesen. Oder ich bei 300. Ne? Mhm. Ja, shit happens, kann man da nur sagen. Aber im Grunde egal, ob jetzt einer 200 Euro gewinnt oder 150 oder 120. Also die Daniela Schmidt hat jetzt verkauft und zwar für 222 Euro noch. Ja, sollen wir dem folgen, sollen wir dem nicht folgen? Ist also, das eine heiße Kiste? Ja. Wird die Kiste immer heißer oder nicht?
Ich bin froh, dass wir OHB mal haben. Das ist eine der schönen deutschen mittelständischen Erfolgsgeschichte der letzten 45 Jahre. Wirklich ganz toll. Ich habe auch schon mal mit dem Herrn Fuchs gesprochen. Marco Fuchs, Doktor oder Professor inzwischen, ist ja der Handelnde und auch immer noch mit 39%. Der hat die Familie Fuchs die Mehrheit an der OHB. Die Daniela Schmidt ist übrigens schon seit 2014 als Justiziarin bei OHB, ist inzwischen Vorständin für Recht und ESG Compliance und das ganze Gedöns, was die USA oder die EU so zu glauben braucht. Aber OHB steht für ursprünglich Otto Hydraulik Bremen. Das heißt, die Mutter von Marco Fuchs hat im Jahr 1981 mal einen kleinen Mittelständler gekauft. Und aus diesem kleinen Maschinenbau ist ein Raumfahrtunternehmen geworden in 45 Jahren, das inzwischen in der Lage ist, relativ in guter Stückzahl Satelliten in die Luft zu schießen. Früher über Französisch-Guayana, den europäischen Spaceport, aber mit dem Ende der Ariane 5 und dem verzögerten Start von Ariane 6, Klammer auf, wo es die Europäer mal wieder nicht auf die Reihe kriegen, Klammer zu, wird jetzt vermehrt SpaceX genommen, um die Satelliten in den Orbit zu kriegen auf zuverlässige, preiswerte Art und Weise. So, OHB ist also eine tolle deutsche Erfolgsgeschichte des typischen Mittelständlers, den wir immer so feiern, hat inzwischen aber nach dieser Verzwanzigfachung des Kurses in den letzten 10 Jahren eine Marktkapitalisierung von 6 Milliarden und ein KGV für das laufende Jahr von 82, also sky high im wahrsten Sinne des Wortes. Und da ich so eine Fahnenstange nie kaufen würde, sondern auch hier eher Kasse
das
machen
Ende
würde.
Der Stange, ja,
vielleicht, das ja, wissen wir nicht. Andersrum, wir haben schon letzte Woche gesagt, unterschätze nie die Kraft des Aktienmarktes. Ja. Keiner sagt, dass das Ding nicht auch auf 500 gehen kann. Aber dann ist die Fahnenstange noch steiler und der Abschluss vielleicht auch noch ein bisschen höher und härter. Deswegen würde ich hier eher dem Verkauf folgen. Die Frau Schmidt, die Frau Schmidt ist lange in der Geschichte drin. Und weiß wahrscheinlich auch vom Gefühl her, dass das ziemlich hoch und teuer im Moment ist. Insofern finde ich es vernünftig, da mal ein bisschen Kasse zu machen.
Ja, eben, wie ich das auch meinem Börsenleser empfohlen habe. Ja, es gibt ja noch einen Parallelwert, Eutelsat, die laufen aber auch nicht so doll im Moment. Ne? Irgendwie bei allen möglichen Ausschreibungen werden die nicht berücksichtigt. Ich wundere mich immer ein bisschen. Aber da sieht man halt auch, wie schwierig das in Europa halt ist.
Ne? Genau, das ist die europäische Krankheit. Die Europäer regulieren sich zu Tode und sind zögerlich und die Amis machen einfach. Deswegen gibt es inzwischen wiederverwertbare Raketenbasen bei SpaceX. Also in Cape Canaveral gehen die im Tagesrhythmus ins All und das ohne größere Kosten, wie so wie früher, wo man ganze Flugzeuge da hochschicken musste und wieder runterkriegen.
Übrigens, dieser Space-Bahnhof in Guyana ist Kourou, meine ich.
Das stimmt, ja. Da war übrigens auch noch was als Marketing-Gag, in Anführungsstrichen, zuletzt in der deutschen Presse, nämlich den Nordsee-Weltraumbahnhof GOSA, German, wie hieß das nochmal, German Offshore Space Shuttle Alliance, irgendwie so Spaceport Alliance. Ja. Ja, also ganz ehrlich, das ist eine kleine Nordsee-Plattform, wie eine Ölplattform. Und da kriegt man Mikrosatelliten in den All, also keine Nutzlast. Das ist eigentlich nur ein Marketing-Gag gewesen, aber jeder sollte es mal gehört haben. Also der Nordsee-Weltraumbahnhof, den gibt es vielleicht oder den sollte es geben, aber das ist keine Konkurrenz zum Cape Canaveral.
Ja, wobei Stuttgart 21 kein Space-Bahnhof ist.
Ne? Ja, bei den Kosten könnte man es meinen. Ja,
genau. Es werden auch Raketen verschossen oder Blindgänge. So, genug gequatscht. Letzter Verkauf für heute. Net Digital AG, da ist die KW-Beteiligung unterwegs gewesen. Im Verkauf 537.000 Euro, auch eine Menge. Ja.
Das ist eine Menge, gerade bei so einer kleinen Gesellschaft. Wir sind ja eher am unteren Ende der Nahrungskette. Die Marktkapitalisierung liegt nur bei 36 Millionen. Es gibt auch wenig Umsatz, aber hier ein bisschen mehr als vorher. Bei der anderen Geschichte, bei Mühlbauer, hier gibt es ungefähr einen Börsenumsatz von 10.000 bis 100.000 Euro am Tag. Wie auch immer, die KW Beteiligung AG ist dem CEO zuzuordnen, Theodor Niehus, und der macht hier gerade Kasse. Wir haben hier nämlich mit der Net Digital oder Digital AG ein kleines nischenorientiertes Technologieunternehmen vor uns, das sich eigentlich auf digitale Zahlung beschränkt oder konzentriert. Aber natürlich wird ja auch vom Blockchain gefaselt und so weiter. Aber ganz ehrlich, das ist wenig belastbar aus meiner Sicht. Und vor allen Dingen habe ich wenig belastbare Prognosen gefunden, weil hier nur zwei Analysten drauf sind. Trotz allem, der Gewinn pro Aktie könnte sich jetzt sogar in 2026 nochmal verdoppeln. Aber wir haben bereits eine Aktienkursverfünffachung im letzten Jahr gesehen und gleichzeitig verkauft der CEO in großem Stil. Deswegen will ich hier dem Verkauf folgen und auch hier mal Kasse machen.
Okay, gut. Klares Indiz. Dann sieht man mal wieder, wie wichtig das ist, uns zuzuhören. Trotz aller, ja.
Trotz muss ich selber lachen, aber ja, das kann nicht alles falsch sein.
Nein. Also wir hören auch immer wieder, dass die Leute den Podcast lieben. Ja, weil Börsenwissen wird ja oft Entschuldigung, dass ich so sage, furztrocken oder staubtrocken präsentiert. Und das wollen wir eben gerade nicht. Und das ist ein gutes Schlusswort für heute. Wir verabschieden uns, wünschen Ihnen allen ein schönes Wochenende. Ciao,
Ciao,
bis
vielen
nächste
Dank. Machen Sie
Woche.
es gut. Tschüss.
Ciao.
Der Inhalt dieses Podcasts dient ausschließlich journalistischen Veröffentlichungen sowie der allgemeinen Information über die Produkte und Dienstleistungen der Börse BIOS Fonds GmbH. Diese Informationen können und sollen eine individuelle Beratung durch hierfür qualifizierte Personen nicht ersetzen. Die Informationen in Bezug auf die von der Börse BIOS Fonds GmbH vertriebenen Sondervermögen stellen keine Anlageberatung und keine Kaufempfehlung dar. Der Kauf von Investmentanteilen erfolgt stets auf Grundlage der im Zeitpunkt des Erwerbs jeweils aktuellen Verkaufsunterlagen der jeweiligen Börse BIOS Fonds, Sondervermögen, die aus den wesentlichen Anlegerinformationen, dem Verkaufsprospekt, den allgemeinen und besonderen Anlagebedingungen, die im Verkaufsprospekt enthalten sind, sowie dem jeweils letzten Rechenschaftsbericht sowie gegebenenfalls nachfolgenden Halbjahresbericht bestehen. Die Verkaufsunterlagen in deutscher Sprache stehen auf der Website www.seigutzudeinemgeld.de in der Rubrik Fondsporträts Preise in elektronischer Form zur Verfügung oder können auch kostenlos bei der Börse BIOS Fonds GmbH unter der Telefonnummer +49221985488015, der Depotbank UBS Deutschland AG oder bei Universal Investment Gesellschaft MBH unter www.universal-investment.de angefordert werden. Bitte beachten Sie auch den ausführlichen Disclaimer auf meiner Homepage www.derboersebius.de und www.seidgutzudeinemgeld.de.